Ich möchte Sie heute zu einer musikalischen und kunstgeschichtlichen Entdeckungsreise ins Mittelalter einladen. Genauer gesagt nach Böhmen im 14. Jahrhundert. Eine Zeit, in der die Marienverehrung auch hierzulande einen neuen Höhepunkt erlebte. So entstanden beispielsweise neue Marienfeiertage. Unter den prominenten Verehrern der Jungfrau Maria befanden sich auch Kaiser Karl IV. Und die Prager Erzbischöfe. Der Kult um die Mutter Gottes schlug sich natürlich auch in der religiösen Kunst jener Zeit nieder. Die bedeutendste Sammlung böhmischer Kunst aus dem Mittelalter, darunter zahlreiche Marienbilder und Marienstatuen, befindet sich im Besitz der Prager Nationalgalerie. Gezeigt wird sie im Agneskloster in Prag. Mariale Alweis führt sie zusammen mit der Kunsthistorikerin Luba Hedlova anhand von drei Beispielen durch die Ausstellung. Dazu hören Sie die passende Musik. Liturgische Mariengesänge, die in dieser Zeit in den böhmischen Ländern populär waren. Das Prager Vokalensemble Schola Gregoriana Pragensis unter der Leitung von David Eben hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, tschechische, gregorianische Gesänge wieder erklingen zu lassen. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht und Sie gehen mit uns auf eine akustische Reise ins Mittelalter. Viel Freude beim Zuhören und einen ungestörten Empfang.
Luba, meine erste Frage, wir stehen hier im Agneskloster. Was ist dann das Besondere an diesem Kloster?
Das Agneskloster ist das erste Klarissenkloster in Böhmen. Der war sehr wahrscheinlich 1231 von Agnes von Böhmen begründet. Heute ist in diesem Kloster seit dem Jahr 2000 eine Sammlung von mittelalterlichen böhmischen Kunst und von der Kunst in Mitteleuropa. Die erste Teil von der Ausstellung folgt die Entwicklung von böhmischen Kunst von Tafelbilder und Skulptur der ersten Hälfte vom 14. Jahrhundert. Das heißt also im 14. Jahrhundert und um Jahr 1400 war Böhmen und Prag sehr bedeutende Zentren von Kunst und Kultur in den ganzen Europa.
Wir stehen hier vor einem der ältesten und auch vor einem der bedeutendsten Werke in der ganzen Sammlung, und zwar ist das das Bild der Maria Verkündigung vom Meister des Wischibrotaltars, auf Deutsch sagt man Hohenfurtaltars. Können wir damit anfangen, dass du uns erstmal beschreibst, was auf dem Bild überhaupt zu sehen ist?
Die Ikonografie inspiriert sich in Predigt von Bernard von Clairvaux. Und gerade dieses Bild, da sehen wir, dass die Maria auf einem Thron sitzend, haltet in ihren Hand ein offenes Buch. Nach einer Apokrypherzählung ließ sie gerade in diesem Moment von einer Prophezeiung von Jesaja, und gleichzeitig ein anderes Buch liegt auf dem Pult, und dieses Buch symbolisiert den Neuen Testament. Oben auf dem Thron sitzt ein Paar des Frauen, der weist auf Immortalität hin, und der Engel von Kündigung haltet in seinem Hand eine Sphäre, die Welt oder auch Reichsapfel symbolisiert. Und er spricht zu die Maria: Ave gratia plena Dominus tecum. Also auf Deutsch wäre das: Ave Maria, du bist voll von Gnade, Gott sei mit dir. Hinter ihm wächst von der Erde eine Lilie und der Baum des Lebens. Die Lilie weist auch auf unbefleckte Empfängnis von Maria. Und oben auf dem Bild sehen wir den Herrn Gott, der in einer Wolke schwebt, und von dieser Wolke tropft der Tau. Und damit, mit dieser Tau, soll die Gerechtigkeit auf die Erde kommen.
Welche Bedeutung hat diese Verkündigungsszene in der christlichen Ikonografie denn?
Dieses Thema, also Verkündigung, damit fangen fast alle christologische und marianische Zyklen an. Und die ist in Evangelienerzählung basiert, also im Lukas-Evangelium, wo der Erzengel Gabriel, der von den Gott gesandt war, begegnet Maria in Nazareth, so dass er ihr die fröhliche Kunde von Herrn Gott übergibt, dass Maria von dem Heiligen Geist empfangen soll.
Luba, du hast jetzt ganz viel uns erzählt über die Symbole, die man auf dem Bild sieht, und auch über die Geschichte, also die Verkündigung, dass Maria einen Sohn gebären wird. Was war denn die Funktion überhaupt dieses Bildes? Also wo hing es ursprünglich?
Diese Verkündigung ist ikonografisch sehr kompliziert. Die ist vor der Mitte des 14. Jahrhundert entstanden. Und dieses Bild gehört zu einer Bilderreihe und die war für den Zisterzienser im Hohenfurt bestimmt. Also es konnte ein Retabel sein, aber es gibt auch eine Vermutung, dass die Bilder in einer Reihe platziert waren, und zwar auf einem Lettner in der Kirche.
Inter omnes utique sanctos, cuius beatissime virginis memoria eo frequentius agitur, quo maiorem apud Deum gratiam in venisse creditur. Ec quedem Virgo Maria, prius quam nasceretur, divinis est oraculis denunciata et miraculis designata. Descendit itaque a stirpe David, quem Deus propter notam sibi probitate, sublimavit licens. In veni virum secundum cor meum, ne regali nem petrim, simul et sacerdotali duxit origine, quae summum erat parituna regem atque pontificem.
Dieser Zyklus mit den neuen Bildern, der stand also vermutlich in einer Kirche, im Zisterzienserkloster in Hohenfurt in Südböhmen. Und zwar entweder auf dem Lettner, du hast das gerade erklärt, also auf der Schranke zwischen dem Chorraum und dem übrigen Kirchenraum, oder eben als Retabel, also als Altaraufsatz. Wissen wir dann auch etwas über den Stifter dieses Werkes?
Auf der Geburtsszene sehen wir den Stifter mit Wappen von Rosenberg. Der ist als Peter der Erste aus Rosenberg identifiziert. Und dieser Mann war während der Regierung von dem König Johann von Luxemburg einer der bedeutendsten Männer in dem ganzen Königreich. Beim Ende seines Lebens lebte er in diesem Zisterzienserkloster als Laie. Es ist auch möglich, dass der ganze Zyklus mit der Krönung des Karl IV. Zusammenhängt, weil der Peter I. auf dieser Krönung teilgenommen hat. Darauf kann auch das Kleid von dem Erzengel hinweisen, sowie dieser Reichsapfel in seinem Hand.
Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was wir auf dem Bild sehen. Ich würde gerne dazu kommen, auch ein bisschen darüber zu reden, wie das Bild überhaupt entstanden ist. Also wir wissen jetzt, wer der Stifter war. Wir ahnen, wann das Bild entstanden ist und auch warum. Aber wie ist es überhaupt entstanden? Also wie haben damals Künstler im Mittelalter gemalt?
Also wir wissen, dass die Künstler im Mittelalter in Werkstätten gearbeitet haben. Und diese Werkstätten haben ganz spezielle Professionen gehabt. Das konnte zum Beispiel ein Vergolder sein, der nur auf den Hintergrund gearbeitet hat. Deswegen müssen wir immer daran denken, dass eine Bezeichnung wie zum Beispiel der Meister von Hohenfurt, der Altar, sind nur Hilfsnamen. Und dass wir keine konkreten Personen dahinter sehen können, die sind fast immer für uns anonym. Es ist so ein Hilfskonstrukt von Kunstgeschichte, der manchmal auch irreführend sein kann. Also an der gleichen Ebene als der Künstler konnte auch der Auftraggeber sowie der Konzeptor des Werkes stehen. Der Konzeptor war der, der die Konzeption ausgedacht oder der Inhalt ausgedacht hat, so einfach. Diese Kooperation von mehreren Künstlern ist zum Beispiel da sehr offensichtlich, weil die Reihe von Bildern hat keine eigene Form. Es ist offensichtlich, dass mehrere Künstler daran gearbeitet haben.
Also das heißt, es waren Künstlerkollektive, würden wir vielleicht heute sagen, am Werk. Was ist denn an diesem Bild das typisch Böhmische? Gibt es das überhaupt?
Wenn ich böse antworten möchte, sage ich nichts. Es ist vielmehr ein Beispiel des Hofkunst, also eine Synthese von italienischen und französischen Elementen. Das heißt, dass die Herrscher hatten sehr enge Verbindungen zu diesen Höfen, und das ist ein typisches Beispiel von Kunst am Hof des Johann von Luxemburg.
Diese leuchtenden Farben, das leuchtende Gold, das ist wirklich sehr faszinierend. Man kann sich kaum vorstellen, dass das Originale sein sollen.
Dieses Bild ist selbstverständlich restauriert, aber diese Frage nach Originalität von mittelalterlicher Kunst ist an sich sehr interessant. Ich denke, dass hier müssen wir uns eine Sache bewusst werden, dass die Originalität, so wie die uns heute verstehen, war für Mittelalter kein Kriterium des Wertes. Im Gegenteil konnte es wünschenswert sein, dass dieses Werk einem anderen ähnlich sieht und auch zum Beispiel auf einem anderen hinweist. Also vielmehr wichtig war die Wahrheit nach oder Tatsächlichkeit nach der Religion als die Originalität oder auch die informative Funktion gegenüber vermutlichem Publikum.
Das war die zweistimmige Motette Voce Cordis, Pulque Sion Filia. Ein typisches Beispiel für die mitteleuropäische geistliche Musik im 14. Jahrhundert. Gesungen hat sie der Chor Schola Gregoriana Pragensis. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Wir sind gerade unterwegs im böhmischen Mittelalter. Genauer gesagt befinden wir uns in der bedeutendsten Sammlung mittelalterlicher Kunst in Prag, im Kloster der heiligen Agnes von Böhmen. Hören Sie die Fortsetzung des Interviews mit der Kunsthistorikerin Luba Hedlova. Nun über eine Votivtafel des Prager Erzbischofs Johann von Vlaschim. Dieser enge Verbündete von Karl IV. Trug den Beinamen Oczko, also Äuglein. Hören Sie gleich, warum.
Wir stehen jetzt vor dem zweiten Bild, und zwar ist das eine Votivtafel des Erzbischofs Johann von Vlaschim. Was sieht man auf dem Bild und was ist das Besondere daran?
Also da sehen wir in zwei Bildfeldern, die horizontal geteilt sind. Also in dem unteren Feld sehen wir den Erzbischof, der die Institution des Erzbischofs vom Hand des heiligen Adalbert aufnimmt. Und er ist von Profil dargestellt. Und das ist vielleicht auch deswegen, dass er am linken Auge erblindet war. Dann sehen wir auch die Madonna mit dem Kind in den oberen Teil. Vor der Madonna kniet der Karl IV., der wird von den heiligen Sigismund zu der Madonna empfohlen. Der heilige Sigismund war sehr wichtig als Landesheilige. Er war sehr beliebt von den Karl. Und auf der anderen Seite sehen wir seinem Sohn, den Wenceslaus, später der König Wenceslaus IV.
Was ist auf diesem Bild, das ja eigentlich aus zwei Bildern übereinander besteht, denn das besonders Spannende?
Sehr interessant ist das Bildnis des Kaisers. Wir können nicht behaupten, dass wir den wahren Antlitz des Kaisers sehen. Das ist ein Komplex von seinen individuellen Gesichtszügen zusammen mit einem idealen Bildnis von den Herrschern.
Das heißt also, dass Kaiser Karl IV. Auf einem kirchlichen Gemälde zu sehen ist. Ist das denn gewöhnlich, dass man im Mittelalter, wir haben jetzt ungefähr die Entstehungszeit 1370 dieses Bildes, ist es gewöhnlich, dass man im Mittelalter auch weltliche Herrscher auf kirchlichen Bildern findet?
Das ist gerade hier bei dem Karl IV. Nicht so außergewöhnlich oder ungewöhnlich, weil der Karl betrachtet sich als auserkorene Herrscher. Das heißt, dass er war genau zu den alttestamentischen Königen, zum Beispiel den Salomon oder Melchisedek. Das heißt, der ist als weise und gerechte Herrscher dargestellt.
Bei diesem Gemälde handelt es sich ja um eine Votivtafel. Was ist das genau? Was versteht man darunter?
Dieses Wort kommt von lateinischem Votum, das heißt Gelübde, und Votivgabe an heilige Stätte als Zeichen des Danks für die Rettung aus einer Notlage. Hier können wir vermuten, dass das ein Hinweis als Dank für Königs Heilung ist. Also in einer Chronika von Beneš Krabice von Weidmiller können wir lesen, dass um 1371, wann dieses Bild sehr vermutlich entstanden ist, war der Kaiser auf seinem Burg Karlstein sehr krank und seine Frau ging zu dem Grab des heiligen Sigismunds, um die Heilung zu beten. Andererseits können wir auch denken, dass das keine richtige Votivtafel ist. Eher können wir eine Bezeichnung von Devotbild verwenden, weil hier sehen wir, dass die weltlichen Personen an einem heiligen Ereignis teilnehmen. Und das kann auch an Harmonie zwischen geistlicher und weltlicher Macht hinweisen.
Dieses Bild, das wird dem Meister Theodorich von Prag zugeschrieben. Prag war damals im 14. Jahrhundert ja, wenn man so möchte, das Zentrum Europas. Karl IV. Gilt als der bedeutendste europäische Herrscher jener Zeit. Ist es denn ein besonderer Stil, den man auf diesem Werk sehen kann? Gibt es da so einen böhmischen, weichen Stil von Theodorich?
Wir vermuten heute, dass das keine Gemälde von den Hand von Meister Theodoricus ist, sondern von einer sehr ähnlichen oder nähere Werkstatt oder auch Künstler. Und die wird von einer besonderen Form auch charakterisiert. Also die Gesichtszüge sind sehr grob. Und diese Künstler, die in der Nähe von Theodoricus standen, verwenden sehr ähnliche formale Elemente. Diese Art von Verbildlichung war in den Hofkreis von den 60er und 70er Jahren fast obligatorisch.
Sie hörten das Ave Regina Celorum vom Mittelalter-Ensemble Schola Gregoriana Pragensis. Dieses dreistimmige Stück erklang im ausgehenden 14. Jahrhundert in der böhmischen Liturgie des neu entstandenen Feiertags Maria Opferung. Dieses Kirchenfest heißt heute Gedenktag unserer lieben Frau in Jerusalem und wird noch immer am 21. November gefeiert. Sie hören Radio Prag, wir befinden uns inmitten unserer weihnachtlichen Sondersendung über religiöse Kunst und Musik in Böhmen im 14. Jahrhundert. Weiter geht es mit dem letzten Teil unseres Interviews im Agneskloster in Prag. Erfahren Sie nun mehr über mittelalterliche Madonnendarstellungen.
Wir stehen vor dem Bild der Madonna mit dem Kind des Meisters des Altars von Wittingau. Auch das ist eines der bedeutendsten Werke hier in dieser Sammlung. Wie kann man das beschreiben? Was ist das für eine Madonna, die wir hier sehen?
Also wir sehen vor uns eine Halbfigur mit der Madonna, die in seine Hände den Kind haltet. Zu diesem Typ sagen wir, das ist ein sogenanntes Gnadenbild, und diese Werke waren sehr, sehr oft kopiert, auch mehrere Jahrhunderte später. Dieses Bild kommt aus einer Kapelle von der Raudnitzer Burg oder aus dortigen Augustinienkloster, das wissen wir nicht genau. Die Madonna hat an ihren Brust eine Agraffe und da war eine Stelle für eine Reliquie, die gibt es dort nicht mehr. Aber wir vermuten, das war die Reliquie von das Kleid von Maria, sogenannte Peplum Cruentatum, also das, Das heißt, dass der Kleid von der Blut des Christus befleckt war.
Wieso ist dieses Bild so bedeutend geworden?
Wir haben so eine ganze lange Reihe von fast gleichen Madonnenbildern. Und diese Madonna hat uns geholfen, einen Namen für den Typ zu geben. Also wir haben so zwei unterschiedliche Typen. Der eine ist der Rautnitzer und der andere von Heiligen Vitus. Aber die Unterschiede sind sehr gering. Das heißt, dass zum Beispiel das Kind sitzt entweder an der linken oder an der rechten Seite und es wendet sich entweder zu den Zuschauern oder zu der Madonna. Und wir haben schon erwähnt, dass der Autor der Meister der Wittenau-Altars war. Da müssen wir erwähnen, dass der eine der bedeutendsten Werkstätten für den 14. Jahrhundert war. Wir können auch sagen, dass diese Werkstatt oder Meister stehen am Anfang des berühmten Schienenstils. Dem können wir mit weiche, liebliche Formen und Farben charakterisieren und dazu kommt eine strahlende Erlesenheit und Geschliffenheit und auch die sinnliche Schönheit.
Luba, diese Madonna, die Madonna Rutnitschka, eine Gnadenmadonna, wie wir schon erwähnt haben, die ist ja auch sehr bedeutend geworden für die deutsche Kunst in Böhmen. Warum genau?
Ich würde eher sagen, die war für die deutsche Kunstgeschichte in Böhmen bedeutend. In der Ära zwischen beiden Weltkriegen oder auch vorher gab es deutsche Wissenschaftler und diese Gnadenbilder haben die als zum Beispiel weiche oder sinnliche bezeichnet. Und die haben das so beschrieben, dass diese Bezüge sind irgendwie typisch böhmisch oder auch typisch slawisch, was wir heute irgendwie schon kritisieren müssen. Diesen Konzept sollten wir nicht in ethnischen Sinne sehen, sondern im territorialen Sinn. Das heißt, dass in den Werkstätten oder Künstlerkreisen haben Leute aus verschiedenen Ländern gearbeitet, weil die waren von den kaiserlichen Hof nach Prag gezogen, von den ganzen Europa. Das heißt, das konnten auch deutsche Künstler sein, die das gemacht haben. Und deswegen können wir nicht sagen, das ist deutsches Stil oder böhmischer Stil oder französisches und so weiter. Aber eher, das ist der kaiserliche Stil oder erzbischöfliche Stil und auch so weiter.